Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Ja, herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu eurem Lieblingspodcast. Eine neue Ausgabe steht vor der Tür und ist quasi schon auf euren Ohren. 96 hat sich anders präsentiert, ich habe es euch gesagt. Und jetzt wollen wir gucken, was in den letzten drei Spielen noch geht. Angefangen natürlich mit dem Auswärtsspiel bei Ulm. Herzlich willkommen damit zu Vorwärts auf Weit, der 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi und heute Abend ist mit dabei der André. Guten Abend, André.
Wie lange dauert diese Scheiße-Saison noch? Wann ist fertig? Wann geht's wieder los? Wann können wir wieder hoffen?
Ja, wir halten gleich ein und holen dir eine Pommes. Das kann ich dir versprechen. Und auch dabei ist Chris. Guten Abend, Chris.
Moin, Tobi. Moin, André. Schön, hier zu sein. Lass uns das Ganze doch, wie sagt man, ausrollen. Und dann schauen wir mal, was so an wichtigen Stellen passiert und gucken dann optimistisch in die neue Saison.
Ja, aber ist das schon, also jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß. Wir sind Neunter, ja? Da sind noch ganz, ganz viele Mannschaften zwischen uns und Platz 3 oder 2. Aber Männer, ist das wirklich schon, also ist der Abgesang wirklich richtig? Oder ist nicht so, wie ich sagte, dass man unter Lars Barlemann einfach alle 4 Spiele gewinnt?
Ich sag ja, mal, wie viele Tiere willst du opfern und wie viele Knochen ja. willst du schmeißen? Also da muss ja so viel Fremdhilfe passieren. Toll, lass ihn alle 4 Spiele gewinnen. Aber also es wäre für den Trainer natürlich toll und für die Frage, wer ist Trainer in der neuen Saison, sehr interessant. Aber also über den Punkt der Hoffnung sind wir doch mittlerweile so weit hoffentlich hinweg. Und in mir weckt dieses... dieser Heimsieg weckt null Emotionen, null Hoffnung und ich bin da völlig emotionsfrei.
Okay, da gehe ich rein, weil das kann ich nachvollziehen. Das ging mir im Stadion tatsächlich auch so. Ich habe mich na klar über das 1-0 gefreut, war ja auch ein schönes Tor von Lars Gindorf. Nichtsdestotrotz war ich irgendwie das ganze Spiel so ein bisschen, ich weiß nicht, ich hatte keine Vorfreude. Ich war nicht aufgeregt. Das plätscherte so dahin, für mich emotional, ne? Also das Spiel ja nicht.
Und ja, aber man muss, dann nehme ich jetzt André seinen Satz weg, weil es ist ja, André sagt ja viel, aber es stimmt ja auch nun mal einiges. Es wurden in dieser Saison so viele Chancen liegen
gelassen. Manches.
Es wurde, es hätte so viel mehr, oder es wäre so viel mehr möglich gewesen. Klar. Also auf welchem Fundament sollen denn deine Hoffnung und
Nein, ich habe gar nicht gesagt, ich habe Hoffnung. Aber ich meine, ja klar, es fehlt quasi ein Sieg, ja? Und es war noch viel mehr drin als ein Sieg, alles gut. Aber es fehlt quasi ein Sieg, dann wären wir nur einen Punkt dran, jetzt sind wir halt 4 Punkte dran. Ich will auch gar nicht Hoffnung schüren, dass es... ich weiß da auch nicht. Ich fühle mich da so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn die Leistung gegen Köln war so, wie ich sie ja erwartet habe, nämlich engagiert, um jeden Ball gekämpft, vorne. Mir war das ein bisschen zu viel Lupo-Odelei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade was Tattel anging, der kam mir viel zu gut weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber geschenkt. Gut. Es spielen immer noch Mannschaften gegeneinander, die vor uns stehen. Und wir haben ein sehr leichtes Restprogramm, ne? Also Ulm, Fürth und Berlin. Weiß ich nicht. Also ich will ja gar nicht Hoffnung machen, aber anders. Machen wir anders. Okay, also André, hast du die PK von Lars Barlemann vor und nach dem Spiel gehört?
Nein, warum sollte ich das tun?
Gut, dann
Chris, nein, ich meine, es ist einfach folgendermaßen. Es ist einfach egal, was da jetzt kommt. Ich bin so tief enttäuscht. Ich bin so sauer, das ist ja ein aktives Gefühl, als ob man sauer hat, das ist man ja aktiv, da brodelt es ja an einem. Nee, ich bin so abgestumpft sauer, ich kenne das deutsche Wort dafür gar nicht, weißt du? Man ist sauer und enttäuscht, aber es ist jetzt nicht aktiv da, es ist einfach so generell so lätschig da. So, das habe ich. Ich kenne das Wort nicht, aber das habe ich. So ein Blues. Ich nenne das jetzt mal ein Blues. Und ich fühle mich einfach verraten und verkauft und es war einfach so viel mehr drin. Und jetzt hat er meinen Satz ja schon geklaut, den muss ich ja nicht wiederholen. Und es ist mir wirklich alles nahezu nur noch egal. Ich finde es nur noch eine Sache spannend und da gucke ich tatsächlich auch interessiert drauf, ob das, was du behauptest, sich bewahrheitet. Ob diese Mannschaft eine signifikante Änderung oder ein signifikant anderes Gesicht zeigt. Die Ergebnisse sind da zweitrangig. Es geht mir wirklich ums Gesicht. Und ich weiß gar nicht, was ich da haben möchte. Ich möchte nicht, dass du recht hast, weil das würde bedeuten,
dass es ein
loser Scheißhaufen.
Ja,
oder aber, wenn du Unrecht hast, dann ist das halt ein unfähiger Scheißhaufen. Aber es ist wirklich, es ist schwierig. Also ich bin wirklich, ihr merkt das, ich...
Ja, aber André, war nicht das Spiel gegen Köln schon ein ganz anderes Gesicht als zumindest die drei Wochen davor?
Natürlich.
Und habt ihr den Jubel?
Aber vielleicht war es ein Ausrutscher.
Ja, aber habt ihr den Jubel gesehen nach dem Tor? Also ich meine gar nicht nur Gindorf. Ich meine die ganze Mannschaft. Die sind ja völlig ausgeflippt, auch nach dem Schlusspfiff. Also ich meine, ich bin ja fast geneigt zu sagen, das muss für die Mannschaft. Also ich war letzte Woche relativ hart und habe gesagt, ja, das ist der hinterletzte Haufen. Ja, da ist Andres übrigens Rückfrage immer noch offen. Der hinterletzte Haufen ist es und die sind charakterlos und ja, Schweine habe ich nicht gesagt, aber das müsste man fast schon ergänzen. Und sie haben es bestätigt. Und was ist denn, wenn...
Ja, aber Tobi, also...
Warte, die Frage noch kurz. Was ist denn, wenn das der Brustlöser gewesen ist, das hart erkämpfte 1:0 zu Hause gegen den ersten FC Köln, der die Mannschaft noch mehr befreit und der sie jetzt in Ulm und gegen Fürth und in Berlin zu ganz neuen Höhen treibt. Was ist denn dann? Wer ist denn dann schuld am Nichtaufstieg?
Zu großen Teilen die Mannschaft, weil sie ja scheinbar andere Leistungen hätte abrufen können. Ich möchte das aber ein bisschen relativieren. Also wenn du sagst, anderes Gesicht, das sehe ich nach wie vor nicht so extrem. Zu Spielbeginn haben wir das gemacht, was wir schon in mehreren Spielen gemacht haben. Nämlich wir haben trotz einiger Chancen das Tor nicht getroffen. Und nach hinten raus sind wir wieder eingeknickt und hätten das Ganze noch fast aus der Hand gegeben. Wir hatten diese kurze Phase nach dem Platzverweis, wo wir wirklich gedrückt haben und dann das Ganze auch in ein Erfolgserlebnis ummünzen konnten. Aber wir haben es danach ja direkt versäumt, eigentlich nachzulegen. Und das wäre sowas gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das ist so ein Ruck durch die Mannschaft, wenn dann noch der Trainer ein anderer ist und das dazu beiträgt, dass man sich wieder mehr motivieren kann, dann ist das auch okay. Aber so eine andere Mannschaft habe ich nicht gesehen. Und wie André vorhin so dir ins Wort reingesprochen hat und meinte, vielleicht war es auch einfach nur ein Ausrutscher. Und das sollten wir vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Wir haben das Spiel in Überzahl nach Hause gebracht. Und wir haben im Hinspiel gegen Ulm, haben wir gerade mal so knapp nach Rückstand 3:2 zu Hause gewonnen. Für Ulm geht es noch um was. Ulm kann auch noch den Klassenerhalt schaffen. Für Fürth geht es in der Woche darauf noch etwas. Das sind auf jeden Fall zwei Mannschaften, die alles reinwerfen werden in die Spiele. Und wenn die Mannschaft den Charakter hat und diese Aufbruchsstimmung in ihn rein spürt, dann wird sie das da auf diesen Plätzen unter Beweis stellen müssen.
Ja, bin ich bei dir. Klar, man kann jetzt sagen, gut, der Platzverweis hat für uns gesprochen, dann fiel relativ schnell ein Tor und dann haben wir hinten raus nochmal geschwommen. Das können wir ganz klar so sagen. Und ich bin auch bei dir, Chris, dass das Ulm jetzt noch mehr zeigen wird als das Spiel gegen Köln. Bin ich ganz bei dir. Weil jetzt hat man diesen Heimsieg geholt, der das ganze Jahr 2025 nicht geholt wurde. Und jetzt geht es immer noch um nichts, aber man fährt halt zu einem Abstiegskandidaten und Lars Bahlermann hat bei seiner Antritts-PK gesagt, naja, wir haben da irgendwie auch eine Schuldigkeit, ne, den anderen Teams gegenüber, denen, die im Aufstiegskampf sind, denen, die gegen den Abstieg kämpfen. Also da müssen wir schon alles raushauen. Und ich
den Bock umstoßen. ja, das Crunch-Time nutzen. Übrigens, ich wollte noch einen Satz sagen. Ich darf Verben der Bewegung immer mit sein, nie mit haben. Danke.
Gut, dann vielen Dank dafür, André. Ja, bedeutet mir auch sehr viel. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also es wird in Ulm nochmal eine ganz andere Partie, klar. Ulm ist auf dem Relegationsplatz. Ja, das heißt, die brauchen wirklich jeden Punkt. Sind punktgleich mit Münster, die Vorletzter sind. Gut, zu Braunschweig ist es schon noch ein kleiner Abstand, leider. Also ich gehe davon aus, es wird sich bei den direkten Absteigern herauskristallisieren, dass entweder Ulm oder Münster direkt runtergehen und eben der jeweils andere dann in die Relegation geht. Das heißt, für die geht's, Chris, hast du völlig recht, noch um eine ganze Menge. Also ich bleib dabei, wir gewinnen 4 Spiele. Wo es am Ende dann rauskommt, das werden wir sehen, aber wir gewinnen diese 4 Spiele, also gewinnen wir auch in Ulm. Davon bin ich fest überzeugt.
Ja, aber wie gesagt, wir brauchen weiterhin Schützenhilfe. Na klar, Lautern und Karlsruhe nehmen sich hoffentlich Punkte weg. Vielleicht gibt es auch nur eine Punkteteilung. Funky P, hier der neue Trainer von Preußen Münster, Christian Panda, wird zeigen können, ob er das, was er in seiner Antritts-PK gesagt hat, in der Kürze der Zeit umsetzen kann, nämlich dass das Fitnessniveau sich verändert, dass Beständigkeit reinkommt. Magdeburg zu Hause ist natürlich ein ganz heißes Pflaster, gerade weil für Magdeburg mit einem Heimsieg das Thema Aufstieg nochmal sehr interessant wird. Also da kann man schon für die nächsten Spiele danach ein Zeichen setzen. Wie gesagt, also es ist ja schön. Ich hoffe auch, dass wir in Ulm das Gesicht der Mannschaft sehen, dass wir uns alle wünschen. Es ist aber mindestens genauso wichtig, was auf anderen Plätzen passiert. Und da haben wir keinen Einfluss drauf. Und deswegen bin ich, wie gesagt, emotionslos. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich lasse mich nicht mehr anzünden in dieser Saison. Das wird die Mannschaft nicht schaffen.
Ja, ist okay.
Darüber reden wir dann gerne am letzten
Spiel. Ja, sagt er, und dann fährt er nach Heidenheim. Genau. Der Judas, ich kenne ihn doch.
Ja, aber das ist ja auch gut. Ich will auch jetzt gar nicht, dass wir hier irgendwelche Aufstiegsprognosen abgeben. Ja, aber das Ding haben wir also maximal versaut in vielen Rückrundenspielen. Ich finde es aber trotzdem frappierend, und das will ich dann schon noch mal ganz kurz in den 4 Minuten, die wir noch haben, im ersten Teil, kurz mal besprechen. André, ich fange mit dir an. Hast du das am TV auch gesehen, wie es war, wie so ein Druckabfall? Der ganze Jubel nach dem 1:0 und auch der Jubel nach dem Schlusspfiff, das hat in mir das Gefühl hervorgerufen, dass es unter André Breitenreiter ganz, ganz furchtbar gewesen sein muss für die Mannschaft.
Also was ich insbesondere gut am TV gesehen habe, war, dass eine klare gelbe Karte und damit ein klarer Platzverweis war, um das auch nochmal hier an dieser Stelle zum zweiten Mal klar zu ziehen. Aber nein, tatsächlich, ich habe das, glaube ich, beim Quick and Dirty gesagt. Was ich halt frappierend fand, ist, war das erste Saisontor von Lars Gindorf. Da freut man sich immer und zu jeder Zeit und zu jeder Situation ganz besonders. Und es war halt auch ein schöner Sonntagsschuss. Alles klar. Aber diese Aufregung, die da in dieser Mannschaft war, alle wollten ihn knuddeln, knutzen und herzen. Er ist rumgelaufen, er ist in die Eigenhälfte, zurück, nach links, nach rechts. Er wusste ja gar nicht, wohin mit sich und der Freude. Und tatsächlich habe ich das auch so wahrgenommen. Es fühlte sich, nicht bei mir und auch nicht bei den Zuschauern, aber es fühlte sich bei der Mannschaft tatsächlich wie so ein kleiner Brustlöser, Knoten, Zerplatzer oder Stein vom Herzenfaller an. Das habe ich auch so wahrgenommen. Und jetzt komme ich ja in meine Schwulität. Also dieser Aufstiegsquatsch, komm her. Jetzt völlig geschenkt. Aber natürlich will ich, dass wir alle 4 Spiele gewinnen. Und natürlich erwarte ich, dass wir gegen Greuther Fürth, Hekentruppe und auch Ulm natürlich auch gewinnen. Das ist ja nun mal schon mal auch klar. Aber jetzt stellt euch doch nur mal vor. Wir gewinnen knapp und unverdient oder mit schlechten Spielen, ist das scheißegal. Die müssen nicht mal ein anderes Gesicht zeigen. Die gewinnen jetzt gegen Ulm, was man ja erwarten darf. Die gewinnen gegen Greuther Fürth, was man ja wohl erwarten darf. So. Und wie ärgere ich mich dann erst, und es ist mir scheißegal, ob wir gegen Hertha gewinnen, unentschieden spielen oder verlieren, wie ärgere ich mich denn dann erst, dass wir die Punkte gegen Elversberg, Preußen Münster und Bielefeld, ich fast gesagt, Braunschweig nicht geholt haben. Und deswegen, ich weiß gar nicht, was ich möchte. Die Mannschaft kann selbst mit Siegen kann sie dafür sorgen, dass ich mich mehr ärgere. Das ist dann eine total hohle, schizophrene Situation. Da weiß ich gar nicht, was ich uns allen wünsche. Ich bin wirklich komplett bedient. Und der einzige Spaßfaktor, wie gesagt, ist das zu beobachten, was du behauptest. Und auch diese paar jungen Gesichter zu sehen, die wir gefordert haben und die auch gekommen sind.
Und was macht dieser Trainer, wenn wir weiter erfolgreich sind? Was macht das mit Hannover 96? Dieses ganze Stevie Chirundolo-Gelaber ist aus meiner Sicht viel zu viel heiße Luft. Da sind wir noch lange nicht, bevor wir uns für eine Trainerdiskussion ernsthaft in Stellung bringen können. Und da bin ich mal gespannt, was der ehemalige Co-Trainer, aktuelle Haupttrainer von Hannover 96 noch im Köcher hat. Denn wenn der wirklich 3 Spiele gewinnt und gegen Hertha BSC unentschieden oder was weiß ich, boah, dann wird es eine enge Nummer. Dann hast du den Fronzek-Effekt, den hast du auch schon prognostiziert.
Ja, habe ich auch und den will ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder will ich ihn doch? Wäre sogar richtig. Naja, egal. Gucken wir gleich drauf. Und zwar zunächst einmal mit dem Blick auf das Auswärtsspiel in Ulm und wie wir uns vielleicht an auch 96 taktisch und auch von dem Personal her vorstellen würden. Ob das wirklich so war, dass so viele junge Leute dabei waren, wie André behauptet hat, das habe ich in der Presse auch gelesen. Aber also, ich meine, es gilt vielleicht für Tresoldi und für Mumulu. Ja, hinten waren wir doch eher älter besetzt. Aber wir gucken jetzt auf Ulm. Machen wir gleich, nach einer kurzen Pause.
Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Deutschland ist Weltmeister!
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wie der Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Weiß nach Weit, der 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir stehen vor dem zweiten Spiel des Trainertrios Barlemann, Lottner und Schulz. Das erste Spiel war ein grandioser Triumph gegen den ersten FC Köln. Chris hat es gesagt, es war jederzeit völlig klar, dass wir das Spiel gewinnen. Wir sind niemals geschwommen. Wir haben immer die Souveränität gehabt. Nein, Spaß beiseite. Also, es war ein Arbeitssieg, muss man ganz ehrlich sagen. Es war ein Sieg der Moral, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ein Sieg des Willens, das sagt schon viel aus, hat André eben auch gesagt. Jetzt gucken wir mal auf Ulm. Die Startaufstellung. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was Barlemann, Lottner und Schulz im Köcher haben werden, wenn Seymo Roya wirklich fit ist. Ich war auch sehr überrascht übrigens, dass man gegen Köln, zu 70% Dreierkette hat spielen lassen in dem Spiel. Eine Taktik, die wir hier immer zerrissen haben, weil wir gesagt haben, das kann die Mannschaft nicht. Jetzt gucken wir drauf. Also Ulm, Chris, da geht es um alles. Die sind 16. Entschuldige bitte. Punktgleich mit dem 17. 5 Punkte hinter dem 15. Gehst du da auf volle Pulle oder gehst du da auf Defensive?
Also als Ulmer hast du doch gar keine andere Chance.
Als 96. Nee, wir reden ja über 96. Also gehst du auf 96 da auf volle Pulle oder gehst du auf Defensive?
Ich glaube, ich würde die Aufstellung sogar von der taktischen Ausrichtung gar nicht so sehr ändern gegenüber Köln, weil erstens wir dort in der Offensive in dem Trio Lee Gindolf Tresoldi durchaus positive Ansätze gesehen haben. Und wir davon ausgehen müssen, ganz einfach, um meinen ursprünglichen Einstieg wieder aufzunehmen, dass Ulm alles in die Waagschale werfen wird und sehr offensiv auftreten wird und ihr Heil in der Flucht nach vorne suchen wird. Die haben zwei sehr, sehr gute Offensivkräfte in ihren Reihen, zusammen, glaube ich, weiß ich gar nicht, 18, 19 Scorerpunkte zusammen. Und mit den eigenen Fans im Rücken und dem Wissen, wenn nicht jetzt, wann dann, jetzt mal wieder bei 2006 bei der Handball-WM, dann können sie es auch sein lassen und dann können sie die restlichen Spieler auch abschicken. Was? Okay, 2-7. Entschuldigung. Ich weiß. Du korrigierst ja gerne. Du wirst ungern korrigiert.
Nein, verbessern. Nee, korrigieren ist negativ. Verbessern.
Werbung stets mit sein und alle anderen mit haben. Das ist wichtig. Also nicht haben geschwommen, sondern sind geschwommen.
Wir sind geschwommen, ja, wir sind geschwommen. Du hast recht, also ich habe es zweimal falsch gemacht. Du hast recht, ich habe nur darauf gewartet. Wir sind geschwommen, nicht wir haben geschwommen. Richtig. Wir haben gegessen, aber wir sind geschwommen. Richtig.
Ja, um das Ganze
ist aber nur eine Verbesserung, keine Kritik. Sorry, Chris.
Ja, das ist doch kein Problem. Also, um die Frage zu beantworten, eher angezogene Handbremse, eher selbe taktische Ausrichtung wie das letzte Mal und dann diesmal bitte mit Same Oroya statt Tuttle.
Das irritiert mich, weil Tuttle war ja schon ein Offensivspieler. Aber okay, André.
Ja, aber das war kein Offensivspieler, der gegen Köln maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir dort 3 Punkte mitgenommen haben. Ich gerne nochmal die Bauer- und Schlittschuh-Geschichte auspacken, aber der hat in vielen Situationen einen sehr unglücklichen Eindruck hinterlassen. Absolut. Und ja, wurde auch in meinen Augen sehr viel besser in den Medien und auch im Quick and Dirty dargestellt, als ich ihn gesehen habe.
Bin ich bei beiden Sachen bei dir. Man muss aber auch sagen, er hat sowohl die gelbe als auch die gelbe Rote gegen Paccarada rausgeholt. Ne? Muss man auch sagen, ja. Das waren dann aber schon seine besten Aktionen.
Ja, André, den können wir ja dann gegen, wo spielt Felix Klaus gerade?
Ein Fürth.
Ja, dann können wir den ja eine Woche später aufstehen, dann haben wir unseren eigenen Klaus in den Reihen.
Ja, okay, gut. André, wie würdest du es angehen? Also würdest du sagen, es hat funktioniert gegen Köln, dann machen wir doch so weiter, oder würdest du da was verändern? Also,
vorausgesetzt, die Spieler sind fit. Das ist ja immer die entscheidende Frage. Wissen wir nicht, einer hat eine Grippe, der andere hat ein Zipperlein. Aber wenn jetzt wirklich alle Spieler fit und einsatzbereit wären, dann finde ich, kannst du aus meiner Sicht eine Mannschaft, die vor ausverkauftem Haus nach einem Trainerwechsel 1-0 gegen den Tabellenführer gewonnen hat, kannst du eigentlich nicht umstellen, verstellen, jemanden rausstellen, was auch immer. So, das ist schon mal unmöglich aus meiner Sicht. Jetzt kann man sagen, gut, man könnte ja einige taktische Anpassungen machen. Und da ist Chris mit Moroya sicherlich der zweitheißeste Kandidat, auf den man achten müsste. Ich möchte aber auch noch mal den Herrn Rochet ins Gespräch bringen. Denn für den wird das ja langsam eine ganz, ganz ernste Geschichte. Wenn der auch jetzt wieder nicht dabei ist, dann ist ja für den in Anführungszeichen der Zug abgefahren, nämlich so lange, wie die anderen performen. Und da nur noch 3 Spiele dann sind, und wenn jetzt die 3 Spiele performt werden, was wir uns hier gegenseitig hier androhen, dann sehen wir Rochet in dieser Saison gar nicht mehr. Und was das für ein Einstieg in die neue Saison sein soll, wage ich mir gar nicht auszumalen. Also deswegen, wir haben sicherlich die Rochet-Position als tatsächliches Problemfeld. Will man da jetzt einen Udennen-Korb geben, der unter Breitenreiter ja auch schon viel, viel Lob eingeheimst hat, der gut gespielt hat? Was ist mit Lee, der eine tolle, tolle Leistung gezeigt hat, der immer mal wieder so einen kleinen Unterschiedsmoment drin hat?
Ja, gut, aber da geht es ja darum, behältst du den?
Ja, genau. Also,
wie 750.000 ist jetzt nicht die Welt, ja?
Ja, also, ja, das kannst du ja mal an anderer Stelle so äußern. Da bin ich sehr auf die Rückmeldung gespannt.
Ja, liebe Grüße.
Wir müssen schließlich den Verlust von Brainhouse
also, im Auge behalten. Wenn wir eine Laie behalten, beziehungsweise wirklich permanent verpflichten, dann doch bitte diese und nicht irgendwelche anderen. Also das finde ich jetzt schon wichtig an der Stelle. Nicht, dass ich jetzt hier auf Linksverteidigerposition oder Linksaußensturmposition dann fixiert wird. Das finde ich schlimmer.
Also sagen wir, Matondo und Dovic gehen zurück. Ja.
Das würde ich stark annehmen und auch bitte hoffen und deutlich hinterlegen. Aber der für mich wirklich entscheidende Punkt ist diese Roche-Position und du hast recht, Same Oroya, denn wir müssen jetzt mal wirklich überlegen, wollen wir wirklich noch eine Saison mit Moroya und dem spielen und dafür eine linke Seite vielleicht nicht so wirklich verstärkt haben, offensiv die rechte Seite nicht weiter verstärken können? Also wir haben große Umbruchsmomente, ja. Und die müssen auch entschieden werden, ja. Aber dafür würde ich halt die letzten 4 Spiele, jetzt noch die letzten 3 Spiele halt nutzen. Und dementsprechend brauchen wir, glaube ich, tatsächlich die Spieler, von denen wir glauben, dass sie uns im nächsten Jahr weiterbringen.
Aber das ist ja ein zweiseitiges Schwert, weil du musst ja jetzt eine wichtige Entscheidung treffen. Was mache ich? Mache ich genau das, was du forderst, was bestimmt sinnvoll ist, zu sagen, okay, ich muss schon mindestens ein Auge von den beiden auf die neue Saison richten und gucken, wer ist dann noch da? Wer kann die Basis oder wer kann weiterhin Bestandteil der ersten Elf sein? Wer kann diese Mannschaft nach vorne bringen? Oder wahre ich mir die Minimalchance und sage, ich versuche, die für mich bestmögliche Mannschaft aufzustellen, die im letzten Spiel performt hat, und versuche irgendwie noch diese Minimalchance des Reinrutschens in die Relegation aufrechtzuerhalten. Also ich sage so viel. Wenn der nächste Spieltag, unabhängig von unserem Ergebnis, klar herausstellt, dass wir uns vom Aufstieg einfach definitiv verabschieden müssen, gibt es in meinen Augen keinen anderen Weg als den, den du hier vorgeschlagen hast. Dann muss man sagen, okay, es sind nur noch 2 Spiele, das ist eigentlich zu wenig, aber dann müssen die Leute spielen, die hier in der Zukunft den Karren aus dem Dreck ziehen sollen. Und das können keine Leihspieler sein und das können halt auch keine Spieler sein, die uns sehr wahrscheinlich, also was heißt sehr wahrscheinlich, die uns verlassen werden, die einen neuen Verein haben, wo der Vertrag ausläuft, wo sich abzeichnet, dass der nicht verlängert wird. Da bin ich völlig bei dir.
Dann gehen wir doch mal rein in die Startelf, die wir uns wünschen würden. Ich fange mal eben an. Ich würde Zieler ins Tor nehmen. Ich würde hinten spielen mit Neumann, Halstenberg, Tomiak. Ich hätte dann auf den Schienen Moroja und Eze. Ich hätte, na klar, Kunze und Leopold im zentralen Mittelfeld. Davor hätte ich Rochelt, der von André geforderte Rochelt, und Gindorf und ganz vorne Trisoldi. Das wäre meine Startaufstellung.
Fehlt dir da nicht einer?
Nein. Also mir fehlen ganz viele Leute.
Ja, alles klar.
Aber auf dem Platz wären 11. Also mehr dürfen wir nicht.
Gut, dann kann ich es kurz machen. Ich bin genau bei dir, außer dass ich Rochelt lediglich in der zweiten Halbzeit 30 Minuten gebe, die letzten, und Lee anfangen lasse.
Okay. Akzeptiert. Das würde dann bedeuten, wir wollen Lee auch behalten. André?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich sage es euch ganz ehrlich, diese Entscheidung möchte ich nicht treffen, ohne dass mir Markus Mann zugeflüstert hat von der Bank, was mit diesen beiden Spielern geplant ist. Denn ich glaube wirklich, dass das eine entscheidende Sache ist. Wenn du dem Rochelt jetzt draußen lässt, ist der aus meiner Sicht für die nächste Saison ein Besuschkow. Und dann kriegst du den dann überhaupt noch los? Hat er sich so gut gezeigt, dass ein anderer Verein ihn für einen akzeptablen Preis nimmt? Oder sagst du, komm, wir lassen ihn 3 Spiele spielen, vielleicht macht er noch 4 Buden und dann kann man den noch teuer verkaufen oder eben in der nächsten Saison nutzen? Es ist wirklich eine ganz, ganz prekäre Situation. Ach, möchte ich nicht entscheiden. Vom Gefühl her gehe ich lieber mit Lee, weil ich Rochelt schon ein bisschen abgeschrieben habe.
Ich habe ja Rochelt nur genommen, weil du ihn gefordert hast, ne? Aber gut, dass du jetzt Lee nimmst. Ist ja auch völlig okay. Sei dir wirklich von Herzen gegönnt. Gut, und wie geht's am Ende aus? Also ich lege mich da auch wieder am Anfang fest. Ich glaube, wir gewinnen da 3-0. Chris?
Wir gewinnen 3-1.
Oh, André?
1-0 höchstens, aber wir gewinnen. Warum auch nicht, mein Gott.
Aber es ist spannend, ne? Letzte Woche, merkt ihr das, eure Bewegung? Letzte Woche war ich der Einzige, ja, ich möchte es betonen, der Einzige, der nicht nur nicht Niederlage getippt hat, sondern Sieg, ja klar, zu hoch, okay, das bin ich, der Sieg getippt hat. Alle anderen haben geglaubt, dass 96 verliert. Jetzt sind plötzlich alle wieder dabei.
Also ihr, ja, da haben wir aber auch übrigens gegen Köln gespielt und nicht gegen Ulm, Tobi.
Alles gut, ja, ist ja okay. Deswegen war man 4-1 auch zu hoch. Ja, aber ich war trotzdem davon überzeugt, dass die Mannschaft gewinnt, weil ich genau diesen Effekt, der sich jetzt aber auch nur angedeutet hat, müssen wir ganz ehrlich sagen, da würde jetzt Ulm nochmal dienen, um das zu verifizieren, dass die Mannschaft wirklich, also ich weiß nicht, was mit André Breitenreiter, ich will es ganz, ganz klar sagen, ich weiß nicht, was mit André Breitenreiter los ist und ich weiß nicht, was André Breitenreiter da gemacht hat. Na klar, wissen wir das, der Kampf mit Halstenberg, das war nicht gut. Übrigens, was ich auch nicht gut finde, sind die ganzen Enden, die ich gerade lese. Ja, große Überschriften, am Ende ist nichts im Text, sei es, was Marcel Halstenberg angeht, sei es, was Steven Cherundolo angeht und sei es, was anderen Trainern noch angeht. Das finde ich unsäglich, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Clickbaiting, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, wollte ich nur ganz kurz loswerden. Also wie gesagt, ich finde es spannend, dass wir jetzt doch nach dem ja relativ glücklichen, aber verdienten Sieg gegen Köln dann doch der Meinung sind, dass wir Ulm schlagen. Haben wir im Hinspiel auch getan und es waren eher die kleineren Mannschaften, die uns zu Fall gebracht haben. Gegen die Top 3 haben wir nicht verloren. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Also bin ich auch gespannt, wie das dann am Samstag ausgeht und wie es dann vor allem weitergeht. Da werden ja noch ein paar Ergebnisse kommen. Ich bin gespannt, wie wir nächste Woche drauf sind und ob wir nächste Woche nicht doch wieder den Aufstiegskampf ausrufen. Ich will es nicht hoffen, weil wir ihn doch wirklich auch zu Recht abgeschrieben haben und uns auch davon losgesagt haben. Ha. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, wenn dann Ulm auch noch gewonnen wird, dann...
Nee, ich glaube
zumindest dafür, mich müsst ihr einfangen. Zumindest
dafür
mich müsst
sind
einfangen.
So viele Mannschaften gerade zwischen uns, ja, und dafür werden nicht alle versagen.
Okay.
Ich bin bei dir, also ich habe ja auch gesagt, mich wird diese Mannschaft nicht mehr anzünden. Ich gehe eine Woche weiter, Tobi. Wenn wir Ulm schlagen, wenn wir Greuther Fürth schlagen und die Nachbarspiele passen, dann könnte es sein, dass ich nicht die richtige Person bin, um dich dann einzufangen.
Gut, da brauchen wir dann, André. Ja, dann könnte es sogar sein, dass wir am letzten Spiel noch Zweiter werden. Das verhüte doch bitte Gott. Ja, und dann wird es nämlich so kommen, dass natürlich Lars Bahlemann Cheftrainer in der kommenden Saison wird. Dann hätten wir unseren Fronzek-Moment, ob wir den wollen oder nicht. Das können wir vielleicht nach 2, 3 Spielen.
Also wenn der Fronzek-Moment bedeutet, dass wir Zweiter werden mit einem Sieg gegen Leitels Hertha BSC Berlin, dann um Gottes Willen möchte ich Fronzek 2.0 hier sehen. Das wäre jetzt mein größter Wunsch und Traum. Also dafür würde ich.
Ja, mit ein bisschen anderen Ergebnissen in der nächsten Saison wäre dann
auch noch. Ich sage es jetzt, wie es ist. Ich würde mir ein Henna-Tattoo von Markus Mann auf den Oberarm machen lassen, das hoffentlich nach 4 Wochen wieder verblasst. Aber das würde ich machen. Markus Mann-Porträt,
Henna-Tattoo
oder irgend sowas.
Mach ein richtiges draus. Mach ein richtiges draus. Nicht Henna. Mach ein richtiges draus. Komm.
Auf keinen Fall.
Okay, ja, aber das bedeutet ja
auch schon viel. Das habe ich trotzdem gespeichert für mich, André.
Ja, das ist okay. Ich mache das auch, nicht so wie andere Personen aus
Liebe unserer Grüße an Fabi. Gruppe,
Liebe Grüße die jetzt an Fabi, hier nicht sind, die ohne Hose mit einem Bremen-Trikot laufen wollten. Ja.
Also, ach so, Dennis, ich erinnere mich daran. Ja,
ich erinnere mich an jemand anderen. Wollte der nicht mal auch eine Braunschweig-Mitgliedschaft? Aber da ist er, glaube ich, knapp dran vorbeigeschrammt.
So, gut.
Okay. Henneweider, der Retter.
Also in diesem Sinne glauben wir also alle an einen Auswärtssieg in Ulm und schauen dann mal, was daraus noch zu machen ist. Aber in jedem Fall ist 96 gerade schwierig für uns. Aber da fühlt ihr, glaube ich, mit uns. Die nach Ulm fahren, kommt gut an und kommt gut zurück, bringt doch 3 Punkte mit. Lasst uns dann doch am Samstag feiern, dass 96 den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Lars Bahlemann geholt hat. Und denkt immer daran, 96, alle und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.